Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Ihr habt eine aktuelle Folge Seitenweise Glück eingeschaltet. Wir freuen uns sehr darüber, weil wir heute nämlich zwei besonders spannende Bücher besprechen. Aber erstmal, ich bin Dörte, der eine Host des Podcasts.
Und ich bin Hella, die zweite im Bunde. Und ich habe mir gerade überlegt, wir machen vielleicht mal so ein besonders Bingo. Viermal in der Folge sagen, wer von uns zuerst das schafft, der muss einen Ausgleich.
Ja,
in diesem Sinne, es ist besonders schön, liebe Dörte, dass wir heute wieder hier sitzen und über Thriller sprechen.
Auf jeden Fall. Und zwar nicht nur über irgendwelche Thriller, sondern über zum einen zwei brandaktuelle, zum anderen aber auch zwei Thriller, die am Wasser spielen. Wir haben gelesen und besprechen heute von Riley Sager Lake, Das Haus am dunklen Ufer, erschienen bei DTV.
Und von Hannah Richard, Das Wochenende.
So, und wir sprechen nicht nur über diese beiden Bücher. Ich finde, die Namen sind schon alle beide sehr, sehr vielversprechend. Ihr könnt aber auch ein Paket bestehend aus beiden Titeln gewinnen. Wir verlosen dieses Paket nämlich an alle, die Lust haben mitzumachen. Und das geht so.
Im Verlauf dieser Folge erfahrt ihr ein Codewort, das wir nennen. Und dieses Codewort schickt ihr uns per E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Ihr könnt mitmachen bis Samstag, 8.3., also einschließlich Samstag, 8.3. Alle Infos, wie ihr teilnehmen könnt, alle Teilnahmebedingungen findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Also spitzt die Ohren, horcht, wann das Codewort fällt. Wir sagen es natürlich an. Es kommt im Laufe dieser Folge. Zuallererst kommt aber eine kurze Inhaltszusammenfassung von Riley Sagers Thriller Lake, das Haus am dunklen Ufer. Eigentlich sollte die Schauspielerin Casey Fletcher sich in dem wunderschönen alten Familienhaus am Lake Green an der Ostküste von den USA erholen. Sie hat nämlich ein sehr traumatisches Erlebnis erleben müssen. Ihr Mann ist gestorben und seitdem betäubt sie den Schmerz über diesen großen Verlust mit Alkohol. Und sie ist Schauspielerin, hat in New York auf einer Theaterbühne gestanden, ist auch bekannte Schauspielerin, war dort aber betrunken und hat danach ihren Job verloren, begleitet von einem Skandal in der New Yorker Presse. Ihre Mutter wiederum, selbst ein gefeierter Musicalstar, rät ihr, sich doch ein bisschen zurückzuziehen und das Ganze an dem Haus am Lake Green zu verarbeiten. Hier fährt die Familie schon seit Jahrzehnten hin in den Urlaub und hat wunderschöne Sommer verbracht. Und es ist Oktober, der Indian Summer ruft und Casey soll sich ein bisschen erholen. Das klappt nicht so gut. Zum einen ist nämlich genau das der Ort, an dem ihr Mann vor etwas über einem Jahr tragisch ertrunken ist. Zum anderen leben gegenüber auf der anderen Seeseite das berühmte Paar Catherine und Tom. Catherine, ein ehemaliges Model, wunderschön. Tom hat ein Tech-Unternehmen, hat eine Social-Media-Plattform gegründet. Casey beginnt, dieses Paar mit dem Fernglas zu beobachten von ihrer Veranda aus. Und das, was sie sieht, verstört sie nicht nur. Es nimmt auch eine sehr, sehr ernsthafte Wendung, als Catherine eines Morgens plötzlich verschwindet. Und Casey ahnt, hier ist etwas Schlimmes passiert. Und sie beginnt nachzuforschen und ergründet das Geheimnis des Lake Greens.
Lake Green ist ja auch benannt nach ihrem Opa oder Urgroßvater, also einem Herrn Green.
Mhm.
Also ich hätte fast gesagt, der See ist in Familienbesitz, so ist es nicht, aber da gibt es eine ganze Vorgeschichte zu diesem See und zu Casey, die Fletcher heißt, weil ihre Mutter auch so heißt. Und die Mutter ist eine sehr bekannte Broadway-Schauspielerin und hat ihre Tochter an den See verbannt.
Bisschen, ne? Ja. Mhm. Und dort sitzt sie also und trinkt jeden Tag ihren Bourbon oder mehrere. Ist sie auch ganz bewusst, dass das nicht die beste Situation ist. Das hat aber auch eine ganz spannende Nebenwirkung, finde ich, erzählerisch, Hella. Und zwar wird das Buch ja aus der Ich-Perspektive erzählt von Casey. Es ist unterteilt in ein Davor und ein Danach. So sind einzelne Teile des Thrillers überschrieben. Also man hat einige Zeitsprünge, aber Casey erzählt uns diese Geschichte, was passiert ist.
Und es gibt noch eine dritte Ebene, nämlich jetzt. Und da erfahren wir ziemlich schnell am Anfang, dass Casey jemanden gefangen hält.
Stimmt, stimmt. Uiuiui. Ja, auf jeden Fall macht aber, finde ich, am Anfang diese Alkoholsucht von ihr, dieses Ertrinken, ne, dieses traumatischen Unfalls ihres Mannes, macht sie zu einer sogenannten unzuverlässigen Erzählerin, Hella.
Absolut.
Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil man schon schnell zum einen merkt, ja, sie macht die Nächte verschwimmen, sie sitzt auf der Veranda und trinkt und beobachtet gegenüber das Paar und ist aber unklar, was sie da sieht und was dann auch manchmal am nächsten Morgen, weiß sie nicht mehr, ist das jetzt wirklich passiert. Und also ne, man hat so das Gefühl, da ist was im Gange, aber sie ist auch nicht zuverlässig in dem Sinn, dass sie wirklich wiedergeben kann, was dort passiert. Und es gibt ja noch eine Wendung, die sie zu einer noch unzuverlässigeren Erzählerin macht. Das ist schwierig, weil das wollen wir jetzt nicht spoilern. Aber ich fand diese beiden Ebenen, was die Erzählweise angeht, super spannend.
Im Grunde, ich finde diese Unzuverlässigkeit, die baut sich auch auf beim Lesen. Also am Anfang vertraut man ihr. Das, was sie erlebt und was sie wahrnimmt, wie sie sich fühlt, was sie sieht, das habe ich erstmal gar nicht so als unzuverlässig wahrgenommen. Aber im Verlauf des Buchs wird das mit der Alkoholsucht, habe ich den Eindruck, auch immer schlimmer. Also ihr Mann ist ertrunken und sie ertränkt jetzt ihre Sorgen mit Alkohol. Und das ist ja eben auch der Grund, warum ihre Mutter sie an den See verbannt hat, weil sie eben in New York auch von den Paparazzi öfter mal beschattet wurde und beobachtet wurde und sie dann letztendlich volltrunken zu einem Job erschienen ist. Da hat sie die Kündigung bekommen. Sie ist ja auch Schauspielerin. Und dann hat die Mutter gesagt, also so geht das nicht weiter. Du gehst jetzt erstmal 4 Wochen an den See.
Mhm.
Und da gibt's ja kaum jemanden, du hast schon gesagt, also Catherine und Tom auf der anderen Seite des Sees. Dann gibt's noch Eli. Eli ist ein Nachbar von ihr, der eigentlich immer auch am See ist und so im, wenn keiner da ist, immer so guckt, dass alles mit rechten Dingen zugeht bei den Häusern.
Ein ehemaliger Schriftsteller ist er,
genau,
ne?
Genau, genau. Der hat sich da im Grunde so zur Ruhe gesetzt.
Ja.
Und dann gibt's noch Bone.
Mhm.
Und Bone ist kein Hausbesitzer, sondern ein ehemaliger Polizist, der so ein paar Handwerksarbeiten für eine Familie, die Rituals, ausführt, die eben gerade nicht da sind.
Und auch ein Mann mit sehr tiefer Geschichte, sagen wir mal. Das ist sowieso spannend, wenn man sich das so vorstellt. An diesem See, der sehr auch bewaldet ist, ne? Es gibt auch einige Steilufer und Klippen und so, also eigentlich irgendwie auch nicht richtig zugänglich so richtig gut. Also ich stelle mir schon idyllisch vor, aber mit sehr dichtem Wald drumherum und so. Also so ein bisschen Bedrohlichkeit strahlt ja schon auch immer aus, oder? Wie ging dir das beim Lesen?
Ja, also die Beschreibung dieses Sees, ich habe direkt immer so tiefschwarzes Wasser vor mir gesehen. Mhm. So. Und was ich auch ganz spannend ist, ist ja im Grunde auch eine Form von Closed Setting, weil klar, wir erfahren so ein bisschen, was in New York passiert ist, bevor dann Casey an den See geschickt wurde. Aber sonst spielt ja eigentlich alles um den See herum, den Häusern.
Ja. Und es sind, glaube ich, 4 Häuser auch nur, ne? Also so kann man sich das vorstellen, also ein sehr kleines, geschlossenes Szenario, wie du gerade schon gesagt hast.
Irgendwann fällt das Wort Feriendorf, glaube ich. Also damit hat es nichts zu tun, finde ich.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Aber ja, in der Tat. Und du hattest gerade eben schon gesagt, die Mutter hat sie da ein bisschen hinverbannt. Auch nicht die glücklichste Entscheidung, ne? Wenn man bedenkt, dass sie irgendwie das hinter sich bringen soll, was sie erlebt hat. Und dann ist sie dort und hat die ganzen Erinnerungen
völlig
an das,
alleine,
was mit ihrem Mann da, völlig alleine, was mit ihrem Mann geschehen ist und so. Also das, finde ich, war eine sehr spannende, vielversprechende Ausgangssituation irgendwie, finde ich, ne? Also so schon auf den ersten Seiten hat man gemerkt, das ist sehr dicht. Da passiert jetzt sehr viel, da ist sehr viel passiert in der Vergangenheit, aber da passiert jetzt auch weiter sehr, sehr viel. Es geht dann, also auf den ersten Seiten schon, schaut sie auf den See hinaus und guckt da rum und merkt, man kann ja super in dieses total moderne, verglaste Haus da von Catherine und Tom gegenüberschauen, sieht dann aber, dass in der Mitte des Sees anscheinend gerade jemand ertrinkt, schnappt sich das Boot, fährt raus und zieht Catherine aus dem See, also die Frau, die da gegenüber wohnt. Und die 2 Frauen haben irgendwie direkt eine Verbindung auch zueinander und reden ein bisschen. Und dann am Abend kommen Tom und Catherine wiederum mit dem Boot über den See getuckert, um Danke zu sagen für diese Rettungsaktion und trinken ein Glas Wein zusammen und so. Und ich finde, danach wird alles rasant, oder?
Absolut. Diese Nummer mit dem Alkohol, ne? Von Casey. Was mich gleichermaßen schockiert und fasziniert hat, ist, wozu sie in der Lage ist, obwohl sie irgendwie schon eine halbe Flasche Bourbon intus hat. Ich finde, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Beschreibungen. Aber in dem Moment, wo sie ja Catherine das Leben rettet, ist sie ja eigentlich auch schon völlig dicht.
Ist das so? Das zum Beispiel habe ich, also sie beschreibt es so eigentlich sehr strukturiert, ne? Es ist irgendwie ganz, also auch so, wie sie es beschreibt, so, das war meine Strategie und das ist das Glas, das schenke ich mir morgens schon ein, aber nicht zu voll und nehme über den Vormittag verteilt ein, zwei Stück. Also es ist schon so, also ja, es ist fast ein bisschen krass. Triggerwarning Alkoholismus.
Ja,
ne?
Absolut.
Auf der anderen Seite nimmt es ja auch eine Wende und ist die damit ja auch sehr bewusst und weiß eigentlich genau, warum sie das macht und auch, dass das nicht gut ist. Ja, und es gibt ja durchaus auch eine Wende dann. Ja, und ziemlich schnell wird zum Beispiel klar, dass der Nachbar, der dann kommt und sich vorstellt, Boone, wird relativ schnell klar, dass er nämlich trockener Alkoholiker ist und das auch was macht mit der Dynamik zwischen den beiden. Das fand ich auch ganz spannend. Und liebe Hella, jetzt musst du mal ganz kurz sagen, ob ich zu viel verrate, wenn ich jetzt in eine Richtung gehe. Es kommt ja eine Prise Mystik dazu.
Ja, es gibt einen Twist.
Ja.
Und dann wird's mystisch.
Ja.
Ich finde, so viel, das können wir sagen.
Ja, oder?
Zu viel zu verraten.
Okay, gut. Und wie fandest du das? Weil das ist ja schon, also es ist ja schon ein Twist, den man eigentlich nicht erwartet, oder?
Überhaupt gar nicht. Ich fand, die ganze Zeit, so wie das aufgebaut wurde, habe ich immer gedacht, da muss noch was kommen, weil die Lösung wäre jetzt zu einfach, so wie es aufgebaut wurde. Und dann, bam, dreht sich das ganze Buch. Und wir machen es ja eigentlich nicht, dass wir Rezensionen lesen über die Bücher. Dieses Mal habe ich diese Regel gebrochen, weil ich einfach wissen wollte, dieser Twist ist schon, damit rechnet man einfach nicht. Und es wird, wie gesagt, so ein bisschen mystisch.
Übernatürlich, ne?
Übernatürlich, so ein bisschen Fantasy-Elemente kommen dann auch da rein. Und mich hat einfach jetzt wirklich, mit dir konnte ich nicht darüber reden, weil wir das ja nicht machen. Und dann habe ich also das Internet befragt. Es gibt ja diverse Buchseiten, wo Leute eben Rezensionen auch schreiben.
Und was war da so der Tenor?
Es war entweder, gab es nur so einen Stern und gesagt so, völlige Enttäuschung. Man muss echt Bock haben auf so ein bisschen Mystery und Fantasy, weil sonst ist das nichts. So, es hat mir gut gefallen bis dahin. Oder Leute, die gesagt haben, ich mag Riley Sager, es Bücher total gerne und auch hier abgeliefert 5 Sterne. Also es gab kaum so jemand, der sagte, ja, ist ganz okay, kann man lesen, sondern es gab wirklich diese zwei Gegensätze.
Und wo würdest du dich einordnen?
Ich glaube, ich würde mich einfach, weil ich so überraschend fand und nie damit gerechnet hätte und ich das auch einen spannenden Ansatz eines Thrillers finde, ich würde mich eher zu den positiv gestimmten Rezensenten zählen.
Ja, ging mir auch so. Ich fand das auch und war auch überhaupt nicht so, dass ich nach diesem Twist keine Lust hatte, weiterzulesen, weil ich dachte, oh naja, okay, das ist jetzt die Erklärung, okay. Mhm. Sondern ich hatte eher noch viel, viel mehr Lust. Also mich hat das nochmal so mehr reingesogen, was wiederum zum See passt und dem Geheimnis, das er birgt. Aber also ich hatte schon das Gefühl, es war so ein richtiger schöner Lesestrudel, in den man da so reintaumelt. Und ich fand es ganz witzig, weil ich hatte das Buch schon gelesen, du hast es da gerade gelesen und wie du gerade schon gesagt hast, wir sprechen nicht drüber, weil wir uns hier so frisch vorm Mikro begegnen wollen mit unseren Eindrücken und Gefühlen. Und ich habe richtig gemerkt, so dass du auch richtig Bock hattest. Da war ich, pass auf, da kommt noch was und so und mehr habe ich nicht gesagt, aber ich war lustig, dich dabei zu beobachten.
Und man muss aber auch sagen, dass es in dem Buch vorher schon so ein, zwei Momente gab, wo man im Grunde so ein bisschen auch dahin geführt wurde.
Ja?
Ja, weil ich glaube, es ist...
Eli erzählt diese Geschichte, meinst du?
Erzählt die Geschichte über diesen See, was es so für Mythen und Legenden so gibt. Ja. Also wenn man genau aufgepasst hat, dann wurde man in so einem Mini-Teilchen schon mal so ein bisschen vorbereitet. Und was ich total faszinierend finde oder fand beim Lesen ist, dass bis zu diesem Moment, als dieses Buch, diese Wendung, als die Auflösung beginnt, es komplett wie so ein, ich sag mal, herkömmlicher Thriller geschrieben wurde. Also so ein klassischer Thriller. Und dann, zack, wendet sich das Blatt. Und das habe ich in der Form noch nie so gelesen. Das fand ich ganz cool.
Ich finde auch, das war die Prise extra, auf jeden Fall. Weil es wäre es ein spannendes Setting, sind spannende Figuren, finde ich, spannender Plot, spannende Twists. Es hätte auch einfach so weitergehen können und auf eine in nicht übernatürliche Art und Weise aufgelöst werden können. Aber das hätte ein bisschen weniger Würze gehabt, finde ich.
Ich habe noch kurz gedacht, dass die Auflösung am Ende ist, es war alles nur ein Traum von Casey.
Aha. Ja?
Ja.
Ja, spannend. Nee, das habe ich nicht gedacht.
Ist es nicht, an dieser Stelle.
Ja, ja, ja. Aber das wäre mir auch ein, um ehrlich zu sein, das wäre mir auch ein Twist zu viel gewesen. Weil das hätte einen, glaube ich, enttäuscht, einfach als Leser.
Ja, aber ich dachte
Leserin.
Kurz, das könnte, so, das kommt jetzt gleich. Sie wacht auf, so in so einem Art Nachwort, sie wacht auf und.
Ja, das entschärft das manchmal auch einfach ein bisschen, ne? Weil irgendwie fiebert man da ja mit. Und wenn man dann so wiederum feststellt als Leserin, oh, ich habe jetzt dann nur bei einem Traum mitgefiebert, das nimmt ein bisschen was zurück einfach dann. Ne? Ja, ja gut, ja, ja schön, dass das nicht so war. Nee. Sehr gut.
Genau.
Sehr gut. Ein Traum wäre das zweite Buch jetzt, Hella.
Ein Traum wäre das zweite Buch jetzt, ja, das stimmt. Und bevor das jetzt kommt, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und wir hören von Hella die Zusammenfassung von Das Wochenende.
Von Hannah Ritchell erschienen bei Rowohlt. Dominic, Kira, Jim, Zeus, Max und Annie sind seit dem Studium enge Freunde. Das ist jetzt schon ja, gut und gerne vielleicht 20 Jahre her, dass sie sich alle kennengelernt haben. Und es hat sich einiges getan im Leben dieser sechs. Dominic ist mittlerweile ein Promi. Er ist nämlich Juror bei Star Search. Gab es übrigens auch mal in Deutschland. Ne? Diese Sendung ist schon ewig lang her. Er ist so ein bisschen gefürchtet da, weil er bekannt dafür ist, knallhart ehrlich den Kandidaten die Meinung um die Ohren zu pfeffern. Kira ist Ärztin, Jim und Zeus sind mittlerweile verheiratet, haben drei Kinder. Und Max und Annie sind auch ein Paar und haben vor ein paar Jahren einen Jungen adoptiert. Der war damals so 5, 6, ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, ich würde mal sagen, ungefähr 12. Kip heißt er, den haben sie adoptiert und dieses Paar, Max und Annie, steht jetzt vor der Eröffnung ihres luxuriösen Campingplatzes. Die sind eigentlich Architekten, haben lange in London gewohnt und haben irgendwann entschieden, das ist nicht mehr die beste Umgebung für uns und vor allen Dingen auch nicht für Kip. Dann sind sie nach Cornwall gezogen, haben dort Land gekauft und haben eben dort jetzt so einen Glamping-Platz eröffnet oder stehen kurz davor. So, um jetzt also mal wieder ein Wochenende gemeinsam zu verbringen, haben Max und Annie all ihre Freunde an die Küste Cornwalls eingeladen, um schon mal diesen Campingplatz zu testen. Sie trudeln also alle nach und nach ein. Dominic bringt seine zweite Ehefrau mit und die Kinder. Kira ihren neuen Partner und das 5 Monate alte Baby. Die Stimmung ist so ein bisschen angespannt, denn seit dem 40. Geburtstag von Kira haben sie sich alle gemeinsam nicht mehr zusammen gesehen. Und auf diesem Geburtstag ist Kira so ein bisschen, sagen wir, ausgeflippt. Auch Alkohol spielte eine Rolle und hat im Grunde ihren Freunden die Leviten gelesen, weil sie frustriert war, dass alle irgendwie ja eine Familie haben und sie zu dem Zeitpunkt noch immer noch Single war. Und als wäre nicht diese angespannte Stimmung genug, zieht auch noch ein Sturm auf. Das erste Mal kippt die Stimmung fast, als Dominics Tochter Phoebe, die ist 5, 6, Kip einen Marshmallow klaut und den isst. Der Kip wird daraufhin so wütend und die beiden Väter bringt das gegeneinander auf. Und dann verschwindet Phoebe, als die Kinder gemeinsam einen Strandausflug machen wollen. Und die Väter, die eigentlich aufpassen sollen, lieber auf dem Zeltplatz bleiben. Denn die haben auch so ein paar Dinge miteinander zu klären. Während alle nach Phoebe suchen, kommen nach und nach noch weitere Geheimnisse rund um die Clique raus, die für noch mehr Chaos sorgen.
Ja, und nicht nur Chaos, sondern auch durchaus mörderisch bedrohliche Szenarien, oder?
Ja, würdest du auch mal da Glamping machen wollen, nachdem du jetzt also dieses Buch gelesen hast? An der Küste Cornwalls mit diesen sechs.
An der Küste Cornwalls ja, mit diesen sechs nein. Und bevor ich da noch ein bisschen weiter drauf eingehe, Hella, würde ich gerne unser Codewort sagen für die Verlosung dieser beiden Thriller. Wenn ihr die gewinnen wollt, alle beide, dann schickt uns doch einmal das Codewort Wellen, Wellen auf dem See, Wellen auf dem Meer, in einer E-Mail an buchclub@bildderfrau.de.
Und an dieser Stelle vielleicht auch nochmal ein Dankeschön an alle, die in den letzten Folgen mitgemacht haben und die uns auch ein paar liebevolle Worte dagelassen haben zu unserem Podcast.
Da freuen wir uns immer riesig drüber.
Genau, wir lesen das alles und freuen uns sehr.
Also, Glamping an Cornwalls Küste, das ist wunderschön da. Das ist aber auch sehr rau, finde ich. Ich war auch schon mal dort und konnte sehr gut auch all diese Wetterszenarien, die da beschrieben wurden, nachvollziehen. Ja, es war irgendwie von Anfang an, finde ich, ja nicht eine ungetrübte, sonnige, ausgelassene Stimmung. Zum einen, weil jeder mit einer Art von Geheimnis und auch Groll zu diesem Wochenende anreist und auch ein bisschen Unsicherheit, wie das wohl werden wird. Du hast es gesagt, die sind beim letzten Mal also ein bisschen schwierig auseinandergegangen. Man erfährt auch schnell, dass zum Beispiel Dominic, der Star-Moderator, nicht richtig nachvollziehen kann, warum da seine beiden erfolgreichen Architektenfreunde, die in einem wunderschönen Townhouse gelebt haben, sich entscheiden, so einen, mehr oder weniger sagt er, abgerocktes Cottage zu kaufen und sich da komplett neu in eine neue Existenz zu werfen mit ihrem Glamping-Campingplatz. Und Die Zeitsprünge lassen auch schwer eine Unbeschwertheit aufkommen, weil auch hier haben wir so eine Erzählstruktur, die nicht nur zwischen den Figuren hin und her springt. Also über einem Kapitel steht Dominic, über dem nächsten Suze, über dem nächsten Kip, über dem nächsten Tanja, sondern auch Zeitsprünge in Freitag, Samstag, Sonntag, ne? Steht drüber, meine ich, das Wochenende. Ja.
Genau, das steht drüber und es beginnt im Grunde damit, dass die nacheinander befragt werden von der Polizei. Das heißt, man weiß am Anfang schon, also nicht nur, dass wir sowieso wissen, weil wir lesen ja einen Thriller, aber man weiß am Anfang schon, irgendetwas ist passiert. Nur was tatsächlich passiert ist, das zieht sich durchs ganze Buch und das wird relativ spät erst klar. Und es passieren immer Dinge, die werden dann aufgelöst und dann, ja, jetzt ist das Kind verschwunden oder jetzt ist dies passiert, das passiert. Das, das deckt sich dann so nacheinander auf tatsächlich erst.
Genau. Und dadurch, dass ziemlich früh, und ich glaube, es fängt sogar an mit einer Vernehmungssituation auf einer Wache da in Cornwall, wo klar ist, da sitzt der erste Teilnehmer dieses Wochenende verschmutzt, erschöpft und muss erzählen, was da passiert ist. Und also man weiß schon und deswegen kommt ungetrübte Stimmung gar nicht richtig auf, obwohl es sonnig ist, als alle am Freitag anreisen, da ist was Schlimmes passiert. Und ja, so ein bisschen finde ich, schwingt das mit, selbst an diesem einen sonnigen Tag, den sie da zusammen haben, oder?
Ja, und ich finde, es hat sich auch so auf mich als Leserin übertragen, diese angespannte Stimmung. Also ich zumindest hatte den Eindruck, ich fühle das richtig, dass also die wenigsten dieser sechs Erwachsenen da sechs, sieben, acht, wie viel sind es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Habe ich das richtig gezählt? Doch, sechs.
Also es steht ja vorne, wenn man das Buch aufschlägt, direkt vorne, es raschelt, ich blättere, ist zum einen mal eine Karte von dem Campingplatz und wie das da so aufgebaut ist und so, wie so ein bisschen gezeichnet. Und dann haben wir in der Tat ein Personenverzeichnis. Die Kingsleys, die Davis, die Millers und noch weitere Personen, die vorkommen. Und es sind ein paar mehr Erwachsene. Es gibt noch Josh, ein einheimischer Surfer. Und Claire Davis spielt aber eher eine Nebenrolle, die Ex-Frau von Dominic. Aber ich wollte dich mal fragen, was macht das denn mit dir, wenn du ein Buch aufschlägst und so eine Karte vorne drin hast und dann ein Personenverzeichnis? Wenn du das siehst auf den Aspekt, also sagt für dich das was über das folgende Buch aus?
Ja, dann möchte ich es eigentlich schon wieder zusammenklappen.
Wirklich? Ja. Warum?
Weil ich dann denke, okay, es ist so kompliziert, es gibt so viele Leute, dass es eine Legende braucht. Und dann möchte ich eigentlich das Buch schon wieder zur Seite
legen. Lustigerweise hat das wirklich einen ähnlichen Effekt auf mich. Ja. Auch die Karte zum Beispiel. Und es ist so, ne, es muss niemand zuklappen. Also es nimmt wirklich Fahrt auf und es ist auch eigentlich nicht so kompliziert. Aber ich finde auch, dass so ein Verzeichnis eigentlich immer eher so darauf hinweist, dass es ja, dass es einfach sehr komplizierte Figurenkonstellationen sind und so. Also, aber ist es ja eigentlich gar nicht, nee, ne? Also, das, man hätte das nicht gebraucht vorne drin.
Überhaupt
ich finde,
nicht.
Was man machen könnte, man könnte das hinten anhängen. Für diejenigen, die vielleicht wirklich gern nochmal nachlesen wollen. Ach, guck mal, hier steht jetzt Dominic über dem Kapitel. Wer war das nochmal? Weißt du, könnte nach hinten blättern und da das Personenverzeichnis drin haben. Aber man hat es dann nicht so von vornherein, so als Zeichen, es könnte kompliziert werden, hier ist schon mal eine kleine Hilfestellung.
Hast du denn jemals auf diese Karte wieder geguckt?
Auch das nicht.
Ich auch nicht.
Also auch da denkt man auf den ersten Blick, ach krass, das gibt jetzt irgendwelche extrem lokalen Zusammenhänge, was man von wo aus sehen kann und sowas schwebt mir dann vorne. Und man kann die Auflösung vielleicht auch nur verstehen, wenn man vor Augen hat, wer wo wann hingelaufen ist. Aber das ist ja alles, finde ich, sehr plastisch und sehr interessant und spannend auch beschrieben in dem Buch. Die Natur, durch die gelaufen wird, die Gatter, die aufgemacht werden müssen, um zum Strand zu kommen, wo was ist, wo das wilde Meer tost und die Robben singen. Also ich finde, man bräuchte das eigentlich nicht.
Finde ich auch. Also mich schreckt das eher ab, aber gut, ich hätte es ja nicht wieder zusammenklappen können. Und ich finde auch, davon sollte sich keiner irgendwie abschrecken lassen. Mich erinnert das vor allen Dingen immer auch so an historische Romane, weil da ist das auch oft und das sind ja dann immer so dicke Wälzer und dann denkt man sich, okay, das macht vielleicht Sinn, weil dann auch Jahreszeit eine Rolle spielt.
Und Stammbäume sind das ja häufig, genau, ne, wenn es um irgendwie Dynastien geht oder sowas. Ja.
Genau, weil es hat sich mir auch nicht erschlossen, warum man das hier unbedingt bräuchte oder brauchte. Aber gut, was sagst du denn eigentlich zu Dominic? Ich finde, das ist ja ein sehr spannender Charakter, der Promi, der irgendwie gleichermaßen gehasst und geliebt wird von seinen Fans und vom Publikum.
Also er ist ja mit einer der ersten, der sozusagen beschrieben wird und der ein Kapitel bekommt und er wird eingeführt als Person, in dem beschrieben wird, wie er mit seiner Familie im Auto sitzt, mit seiner neuen Frau, den zwei Kindern, die er aus der früheren Beziehung hat und dem kleinen Mädchen Phoebe, wie du gesagt hast, 5 oder 6 Jahre alt, die er mit seiner neuen Frau Tanja hat. Ja, es geht ne, ein bisschen darum, dass die Scarlett, das ist ein Teenager-Mädel, die sitzt hinten, ist super genervt, weil sie auf die Party des Jahres in London gehen wollte und jetzt aber dazu verdonnert wird, mitzukommen zu Mamas und Papas Freunden und hat sie überhaupt gar keinen Bock drauf und so. Und genau, also das ist die Situation, in der er eingeführt wird. Aber ich finde, er ist nicht auf Anhieb sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ging mir auch so.
Auch weil er sehr überreagiert dem Kip gegenüber. Also Max und Annie haben Kip adoptiert, um ne, ihm Wärme, Geborgenheit, ein schönes Zuhause zu schenken. Und es wird relativ schnell klar, dass er das nicht versteht. Und er findet ihn auch suspekt und ne, redet auch so, sagt so, dieses komische Kind, ein bisschen so in die Richtung geht das, ne, geht da seine Beschreibung. Und als diese Situation da entsteht zwischen Kip und Phoebe und Kip wird handgreiflich Phoebe gegenüber, ist auch sofort Dominik da und geht dieses Kind auch wirklich körperlich an sozusagen. Und ja, also ich fand ihn jetzt nicht auf Anhieb sympathisch.
Nee, ich auch nicht. Also der wurde direkt so aufgebaut als Typ, der einfach aufbrausend ist und sich nicht im Griff hat und aber er ist ja nicht der einzige Typ, der sich nicht im Griff hat, so viel sei gesagt.
Ja, und sagen wir mal so, es werden ja auch immer wieder Hinweise gestreut, ne? Also es wird schnell klar, da sind allerlei Geheimnisse und da ist sehr, sehr viel im Verborgenen passiert zwischen diesen Freunden und das brodelt so nach oben an dem Wochenende. Es brodelt aber auch gleichzeitig, weil schnell klar ist, da ist jemand, der führt eigentlich nichts Gutes im Sinn und es eskaliert, ne? Und wir haben da auch wieder so, finde ich, ein bisschen, also ein sehr klassisches Thriller-Element ist so diese Beschreibung am Anfang eigentlich von der dramatischsten Szene. Und da wird klar, ein Mädchen steht am Abgrund und fällt so in die tosende Brandung und weiß.
Oder soll fallen.
Oder soll fallen.
Ihr wird gesagt, springen.
Genau so. Und also man weiß, irgendwas passiert da noch zusätzlich zu diesen, zu den Geheimnissen zwischen den Freunden. Und ich finde, es ist in der Tat sehr lange nicht klar, wer das ist. Warst du auf der falschen Fährte zwischendurch?
Ich weiß genau, welche falsche Fährte gelegt werden sollte. Mir war klar, das ist zu einfach. Aber wer es dann tatsächlich war, das war mir nicht klar.
Und warum? Das ist auch spannend. Das ist auch interessant.
Ja. Genau. Vielleicht noch ein Wort zu Kip. Der redet ja auch nicht.
Nicht, wenn er unter Druck gerät, ne?
Genau, ja. Also wobei ich glaube, ganz am Anfang, als die auf den Platz kommen, redet er auch schon nicht mehr.
Ja, ich glaube, das ist so eine Art von, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es wird auch die Diagnose genannt, ne? So eine Form von vorübergehendem Mutismus, glaube ich, heißt es. Genau, dass er halt einfach, wenn er unter Druck steht oder unter Schock, dass er seine Sprache verliert.
Genau, als ein Resultat dessen, was er erlebt hat, als er noch nicht bei Max und Annie war, in der schwierigen Kindheit, wie er aufgewachsen ist.
Ja.
Tatsächlich. Aber es spielt eben auch eine große Rolle, dass Kip nicht spricht. Es ist viel los, finde ich, in das Wochenende. Also es passieren sehr, sehr viele Dinge und zwischendurch hatte ich auch einfach Mitleid mit den ganzen Freunden. Die Menschen, die wollten sich doch eigentlich nur mal wiedersehen.
Ja,
und es geht also direkt daneben, möchte man sagen. Aber die Ausgangslage war auch einfach nicht die beste. Die hätten sich vielleicht mal woanders aussprechen sollen, nicht gleich ein ganzes Wochenende. Aber gut, sie haben ja alle zugesagt.
Ja gut, und ich meine letztendlich, dass es so schlimm eskaliert, also mörderisch eskaliert. Dafür konnte dann ja auch eigentlich zumindest die Dynamik der Freunde untereinander nicht so richtig was.
Das, ne?
Also das sind so ein bisschen ja zwei. Also es ist schon auch ein Thriller über Freundschaft. Also das ist einfach nicht ein Thriller über Freundschaft, hört sich jetzt verquer an, aber es ist, Freundschaft ist ein wichtiges Element in diesem Thriller.
Ja, absolut. Und es zeigt natürlich auch, dass 20 Jahre, so um und bei 20 Jahre, so lange kennen die sich ja schon seit dem College, dass sich die Leute einfach weiterentwickeln und dass natürlich jeder irgendwie eine Geschichte hat. Und dass manchmal vielleicht das auch, man sich selbst so entwickelt, dass es vielleicht nicht unbedingt noch passt. Das kennt man ja auch, also selbst aus Freundschaften, die man vielleicht mal geschlossen hat, wo man mittlerweile sich so entwickelt hat, dass man sich zwar noch mag, aber jetzt nicht, ja, man entwickelt sich vielleicht einfach auseinander. Das ist ja nichts, was es nicht gibt.
Ja, und manchmal hatte ich zwischendurch das Gefühl, dass die sich halt einfach schon so gut kennen.
Zu gut?
Zu gut. Ja, so ein bisschen, aber dass man dann da so, dass man so eine Art Stereotyp irgendwie im Kopf hat, so vor allem Dominik, hatte ich das Gefühl, der hat ja auch dann so sehr geurteilt, welcher Freund jetzt wie ist und ach, der war früher schon so und da kommt er wieder mit seinem Laissez-faire und weißt du, so ein bisschen so dieses, dass die so vorgefasste Meinungen voneinander hatten.
Ja, und vor allen Dingen, Dominik hält ja von Jim nicht mehr so richtig viel.
Genau, da, ja, ja.
Und da habe ich mich zwischendurch auch gefragt, so, warum sagt er denn das denn zu, wenn er eigentlich nicht auf alle so Bock hat? Aber wahrscheinlich war er auch einfach neugierig und er ist der Superstar und muss vielleicht einfach da sein, keine Ahnung.
Ich würde gerne nochmal, Hella, mit dir über die Art, Spannung zu erzeugen, sprechen. Mhm. Ne? Und einmal nochmal kurz zu Riley Sagers Lake, das Haus am dunklen Ufer springen. Weil ich finde, das sind zwei Thriller, die zwar beide am Wasser spielen und auch mit Naturgewalten erzählerisch, aber ich finde, sie erzeugen auf unterschiedliche Art und Weise Spannung. Oder? Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, und ich finde auch, das eine Buch erzeugt mehr Spannung als das andere.
Mhm. Und was glaubst du, woran das liegt?
An der Struktur tatsächlich, wie es erzählt wurde, weil wir bei das Wochenende natürlich direkt wissen, okay, es ist was passiert und bei Lake baut sich das alles nach und nach auf. Die Art und Weise, wie diese Geschichten zustande kommen und erzählt werden.
Also ich glaube, so ein bisschen ist so dieses, bei das Wochenende fragt man sich eher so, was ist passiert und wer war's?
Mhm.
Und ganz bewusst auch so angelegt, glaube ich, dadurch, dass es einfach so viele Personen sind und dass erst ihre Erzählungen oder ihre Perspektiven so ein ganzes Bild danach bilden. Und ich finde bei Lake, dadurch, dass wir uns komplett auf Casey Fletcher eigentlich konzentrieren als Ich-Erzählerin und sie so auch eigentlich begleiten und auch ein bisschen verstehen müssen und Stichwort unzuverlässige Erzählerin und so. Ich finde, das ist die Spannung, die da so entsteht. Ja, das war mein Eindruck.
So ein bisschen das Wochenende ist vielleicht auch so ein moderner Whodunit, außer dass wir am Anfang zwar wissen, es ist was passiert, aber auch nicht genau was. Also spannend. Das bringt mich ehrlich gesagt auch zu meiner Vergleichsfrage an dich, liebe Leute. Es sind ja beide als Thriller deklariert. Und meine Frage an dich wäre, welcher Thriller war für dich denn mehr Thriller?
Ich würde schon sagen, Riley Sager Lake, das Haus am dunklen See. So die Thriller-Krimi-Unterscheidung macht man ja eigentlich, dass der Krimi, dass da wirklich ein Mord passiert oder Morde passieren und da die Ermittlungen und die Polizei im Vordergrund stehen und wir die eigentlich begleiten, wie sie diesen Fall auflösen. Thriller ist, ne, da haben wir verschiedene Perspektiven, das müssen auch nicht zwangsläufig Morde sein, die passieren. Wir haben teilweise auch noch mehr Tätersicht und sowas, ne? Das sind so ein bisschen die Unterschiede zwischen Krimi und Thriller. Und ich finde, das Lake mit der Protagonistin Casey Fletcher und all den Drehungen, die es da gibt, war so ein bisschen mehr Thriller für mich. Aber vielleicht ist das auch wenn man jetzt so von einer ganz strengen Genreunterscheidung ausgeht, ist es ja eher auch Mystery-Thriller oder sowas, ne? Also vielleicht müsste es auch eigentlich anders gelabelt sein.
Ja.
Oder müsste man im Nachhinein anders für sich labeln, oder?
Ich denke, das war eine bewusste Entscheidung, dass man diese Wendung einfach offen hält.
Oh,
und alle, die uns
nicht,
jetzt
oh,
zu.
Wir haben es nicht gespoilert.
Nein.
Sorry an dieser Stelle.
Ich finde, das muss man schon. Das kann man schon sagen. Wir haben ja nicht gesagt, was
okay passiert.
Ja.
So, Hella, meine Vergleichsfrage an dich, ne? Wir haben jetzt über zwei Thriller am Wasser gesprochen. Wir sind einmal an einem beschaulichen See an der Ostküste Amerikas.
Beschaulich. Okay.
Erstmal.
Ja.
Und dann sind wir an der roughen Küste Cornwalls.
Ja.
In welches Wasser würdest du denn auf gar keinen Fall mehr schwimmen gehen nach der Lektüre des Buches?
In den Lake Green.
Oh je.
Ziehen mich keine 10 Pferde.
Auch
sonst nichts.
Um ehrlich zu sein, glaube ich auch, dass unsere Protagonistin Casey da auch nie wieder schwimmen gegangen ist.
Das glaube ich auch.
Gut, wenn ihr das wissen wollt, lest selbst gerne rein. Ihr findet die Titel auch nochmal in den Shownotes der Bücher, die wir gerade besprochen haben. Oder ihr macht beim Gewinnspiel mit und habt Glück und bekommt sie per Post nach Hause.
Wie immer kommt jetzt, noch bevor wir euch erzählen, worum es in der nächsten Folge geht, unser Lesetipp.
Lesetipp.
My name is Tom Buchbowles and I am the author of Cooking and the Crown, Royal Recipes from Queen Victoria to Charles III. And to talk about my favorite book, now talking about one's favorite book is almost like talking about one's favorite child. It's a very, very difficult choice. But today I thought, you know, I'm English and I wanted to talk about The Diary of a Nobody. It's a sort of Edwardian book. It's a comedy. It's by George and Weedon Grace Smith. It is one of the funniest books in the English language. The hero of the book is a guy called Charles Pooter. His character is so funny. All of the characters in it are very, very funny. And it just is, for me, one of the funniest books ever written.
Vielen Dank an Tom Parker Bowles. Wer ihn nicht kennt, das ist der Sohn von Königin Camilla. Und das ist das lustigste Buch, sagt er, das er je gelesen hat. Und er sagte aber auch, es war gar nicht so einfach für ihn, ein Buch auszuwählen für den Lesetipp in unserem Podcast. Denn sich zu entscheiden, was das Lieblingsbuch ist, ist so ein bisschen wie sich zu entscheiden, welches Kind man am liebsten hat, muss es wissen, er hat nämlich auch Kinder.
Wie cool, ein Lesetipp aus der royalen Welt sozusagen, finde ich mega.
Genau, und Tom Parabols hat auch schon mehrere Bücher veröffentlicht. Da geht es vor allen Dingen immer um Essen und Kochen, denn er ist auch Restaurantkritiker. Und sein neuestes Buch heißt Zu Tisch bei den Royals, Palastküche von Queen Victoria bis King Charles. Und ja, wenn ihr also mal essen wollt wie Königs und Königinnen in England, schaut da doch mal rein in dieses Buch. Es ist übrigens auch wirklich sehr schön aufgemacht. Und man erfährt auch noch so ein paar Sachen, die man vielleicht noch nicht wusste, was so kulinarische Gewohnheiten von Charles und Camilla sind. Also, kann man mal reinlesen.
Spannend.
Auf jeden Fall.
Vielen lieben Dank für diesen schönen Lesetipp. Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug Lesestoff habt, dann könnt ihr schon mal in die Bücher blättern oder lesen, die Hella und ich hier nächste Woche an dieser Stelle wieder besprechen. Und zwar geht es um das Thema Rache. Auch fast thrillerig, ne?
Thrillerig, ist das ein Wort Neuschöpfung von dir?
Ja, offiziell an dieser Stelle.
So, dann, wir lesen zum einen A Good Girl's Guide to Murder von Holly Jackson.
Und von Margaret Atwood, Hieb und Strich.
Margaret Atwood ist ja keine Unbekannte hier.
Nein.
Im Podcast. Wir haben mal einmal ein Buch gelesen. Das war die eine Folge, wo wir nur ein Buch besprochen haben. Da ging es um ein Buch, was mehrere Autorinnen geschrieben haben, unter anderem auch Margaret Atwood.
Und ansonsten bestimmt einigen von euch bekannt, der Report der Markt in den 80er Jahren. Ganz, ganz bekanntes Buch von Margaret Atwood. Wir verabschieden uns für diese Woche. Und freuen uns, wenn ihr Lust habt, zu unserer nächsten Folge wieder einzuschalten. Solltet ihr uns zwischendurch vermissen, ihr findet uns auch bei Instagram auf dem Instagram-Account von Bild der Frau, @bildderfrau.
Ihr dürft unseren Podcast sehr gerne 5 Sterne geben und ihn abonnieren.
Wo auch immer ihr ihn hört, wir sind bei Spotify zum Beispiel, bei Apple Podcasts und bei Amazon Music. Also wenn ihr uns da folgt oder auch mal eine Folge weiterschickt und weiterempfehlt, wir freuen uns da riesig drüber.
Wir gehen jetzt weiterlesen. Und freuen uns auf die nächste Folge.
So was von.
Bis dann.
Ciao.
Tschüss.